Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt etwas längere Pause gemacht vom Predigen, aber dann geht es heute weiter mit meiner Predigtreihe über das Vaterunser. Dieses Gebet, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, als die gefragt haben, lehre uns beten. Ja, zu Beginn möchte ich das Vaterunser mit uns einfach nochmal lesen aus Matthäus 6, Verse 9 bis 13. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Matthäus 6, 9 bis 13. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ja, nach der Einleitung des Gebetes, wo wir uns deutlich machen, zu wem wir eigentlich beten und drei Bitten zur Verherrlichung Gottes, sind wir jetzt bei Vers 12, bei der zweiten Bitte an Gott für uns. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ja, ich will ehrlich sein, nachdem ich diese Predigtreihe begonnen habe, ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich auch über den Teil einmal predigen muss. Und also Vergebung und Vergeben. Und ehrlich gesagt hatte ich davor ein bisschen Angst vor diesem Thema. Ist nicht unbedingt wegen der Bitte, dass uns Gott vergibt, das ist eine gute Sache, aber wegen dem zweiten Teil. Ja, da wird deutlich, dass Gottes Vergebung auch nicht ganz bedingungslos ist. Da war ich dann auch erstmal ganz froh, dass es später kommt, dass das vorletzte Thema ist und auch die längere Predigtpause kam mir dann sehr gelegen. Aber irgendwann musste es ja weitergehen. Und ich versuche das dann heute auch so zu erklären, dass wir das alles verstehen können. Denn auch wenn die Vergebung der vorletzte Teil des Vaters Unsers ist, so ist die Vergebung doch eines der wichtigsten Themen in unserem Glauben und unserer Nachfolge. Denn ohne Vergebung bräuchten wir die ganze Bibel nicht und der Glaube an Gott wäre nicht weniger als nutzlos. Dass wir Vergebung brauchen, ist allerdings jetzt auch keine einfache Vorgabe von Gott, sondern es ist unsere ganz eigene Schuld. Viele Menschen denken zwar, dass sie doch gute Menschen seien, aber egal, wen man fragt, jeder muss doch ziemlich schnell zugeben, eigentlich gar nicht so perfekt zu sein, wie man manchmal denkt. Das lesen wir auch schon im Römerbrief, wo Paulus im Kapitel 3 einige Stellen aus dem Alten Testament zusammenfasst. Ich möchte das einmal lesen aus Römer 3, die Verse 10 bis 18. Römer 3, 10 bis 18. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ja, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und das hat einen Grund. Schon die ersten Menschen, die Gott geschaffen hatte, Adam und Eva, haben gegen das einzige Verbot, was sie hatten, verstoßen. Das einzige Verbot, was sie hatten. Es gab einige Gebote, aber nur ein Verbot. Damit haben sie die Macht der Sünde über uns alle Menschen gebracht, über die ganze Menschheit. Denn Sünde ist nicht einfach nur das, was gegen Gottes Willen verstößt, sondern sie ist auch eine Macht, die in uns wohnt. Eine Macht, die uns dazu bringen will, von innen heraus gegen Gottes Willen zu verstoßen und, wie wir alle wissen, auch leider immer und immer wieder damit Glück hat oder damit Erfolg hat. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die Folgen davon, beziehungsweise die Folgen der Sünde. Dazu möchte ich aus Römer 5 die Verse 17 bis 19 lesen. Römer 5, 17 bis 19. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Hier sehen wir zwei Dinge in diesem Abschnitt. Als erstes die direkten Folgen des Ungehorsams von Adam. Sünde, Tod, Verdammnis. Und das bedeutet Trennung von Gott. Gott will eigentlich mit uns Menschen zusammenleben. Er will mit uns direkte Gemeinschaft haben. Aber durch die Sünde ist das nicht mehr so einfach möglich. Sünde muss bestraft werden. Und das ist auch entgegen mancherlei Behauptungen in der Welt vollkommen logisch. Jedes Land der Welt hat Gesetze und wer gegen diese Gesetze verstößt und erwischt wird, muss entsprechende Konsequenzen tragen. Bei Gott ist das nicht anders. Die Menschen haben sich das bei Gott abgeguckt. Und da Gott die gesamte Welt und das Universum geschaffen hat, macht Gott auch hier natürlich die allgemeinen Regeln und legt entsprechend auch die Konsequenzen fest, wenn man sich das Konsequenzen fest, wenn man sich nicht daran hält, an seine Regeln, sage ich jetzt mal. Und wenn wir ehrlich sind, und wir haben das vorhin auch schon gelesen, kann sich niemand damit rühmen, Gottes Regeln einzuhalten. Niemand hält das ein, niemand hält sich komplett an den Willen Gottes. Alle verstoßen dagegen. Und wie wir gerade gelesen haben, sind die Folgen der Sünde Tod und Verdammnis. Was das bedeutet, das lesen wir in 2. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 10. 2. Thessalonicher 1, Vers 6 bis 10. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Bedrängnis und Vergeltung, ewiges Verderben. Was hier beschrieben wird, ist das, was in anderen Versen Hölle oder Feuersee genannt wird. Eine ewige Strafe. Und es kann sich da auch niemand rausreden. Und wer das übertrieben oder ungerecht findet, schließlich ist das eine doch sehr grausame Strafe, ewiges Verderben. Dem sei noch gesagt, dass Gott uns Menschen nichts vorenthält. Noch eine Stelle will ich dazu lesen aus Römer 1, die Verse 18 bis 21. Römer 1, 18 bis 21. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Kein Mensch hat eine Ausrede. Jeder hat eine Offenbarung von Gott bekommen irgendwann in seinem Leben oder wird sie bekommen. Auf irgendeine Art und Weise. Und da dürfen wir auch auf Gott vertrauen, dass er selbst den hintersten Ureinwohnern im hintersten Urwald sich irgendwie offenbart, dass sie sich bekehren könnten. Wir wissen nicht, wie Gott das macht. Aber wir sehen hier, dass Gott das macht. Und da kommen wir dann auch wieder zu unserem Thema Vergebung. Denn wer bei den letzten drei Bibelstellen, die ich gelesen habe, aufgepasst hat, wird etwas gemerkt haben. Es ging nämlich in diesen Stellen nicht nur um Tod und Verderben, sondern es ging immer um eine Unterscheidung zwischen denen, die ins Verderben kommen und denen, die davor bewahrt werden. Um das nochmal deutlich zu machen, wiederhole ich nochmal Römer 5, die Verse 17 bis 19. Römer 5, 17 bis 19. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ich sprach hier vorhin von zwei Dingen in diesem Abschnitt. Das erste waren die direkten Folgen des Ungehorsams von Adam, Sünde, Tod und Verdammnis. Und jetzt kommt das zweite, Gnade, Rechtfertigung und Leben. Der Vers 17 macht das ganz deutlich. Durch einen, Adam, kam der Tod in die Welt. Aber durch einen anderen wurde der Tod durch Gnade und Gerechtigkeit besiegt, durch Jesus Christus. Denn Gott wollte es nicht darauf beruhen lassen. Er hat uns Menschen, wie schon gesagt, schließlich geschaffen, damit er uns zusammen sein kann. Und deswegen hat Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn, eine Möglichkeit geschaffen, dass wir trotz Sünde, Tod und Verdammnis einmal bei ihm leben können. Jesus kam als geborener Mensch auf diese Erde, was wir jedes Jahr an Weihnachten feiern. Und später wurde er durch Kreuzigung hingerichtet und ist am dritten Tag wieder auferstanden, Karfreitag und Ostersonntag. Dieses Opfer, welches Jesus, der Sohn Gottes, freiwillig gegeben hat, ermöglicht uns Gnade, Rechtfertigung und Leben. Und all das durch eine zentrale Sache, Vergebung. Es gibt nämlich nur zwei Dinge grundsätzlich, durch die eine Schuld allgemein beglichen werden kann. Entweder durch Abbezahlen der Schuld oder durch Vergebung. Aber während es heutzutage in der Welt üblich ist, eine Schuld abzubezahlen, zum Beispiel Geld- oder Gefängnisstrafe, ist das bei Gott gar nicht üblich. Ganz im Gegenteil, für uns normale Menschen ist es unmöglich, die Strafe für Sünde abzubezahlen. Es gibt keine Geldstrafe, keine Gefängnisstrafe, die wir abbezahlen könnten. Die Strafe ist nämlich der Tod. Und das meint nicht eine menschliche Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl oder die Giftspritze, sondern das meint den ewigen Tod. Und solch eine Strafe ist für uns Menschen unmöglich zu bezahlen. Ewiger Tod, das ist ewige Verdammnis, Hölle, Feuersee. Die Bibel hat da verschiedene Begriffe für die gleiche Sache. Und deswegen hat Jesus diese Strafe für uns ersatzweise bezahlt. Denn als Sohn Gottes und damit als Gott selbst konnte er diese ewige Strafe nicht nur für einen Menschen bezahlen, sondern für alle Menschen der Weltgeschichte. Aber dadurch sind wir nicht automatisch frei. Denn glaubt ihr ernsthaft, dass Gott mit einer solch boshaften und selbstverliebten Menschheit zusammenleben will? Das will er sicher nicht. Gott liebt uns zwar, das heißt aber nicht, dass er einfach alles ignoriert, was wir tun. Denn es geht hier nicht um Ignoranz, sondern um Vergebung. Und auch wenn wir Menschen nichts dafür können, also nichts dafür tun können, uns diese Vergebung zu verdienen, so ist Gottes Vergebung doch nicht bedingungslos. Es gibt eine einzige Bedingung, die Jesus stellt. Und das lesen wir in Markus 1 in den Versen 14 und 15. Markus 1, 14 und 15. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da ist hier eine Aufforderung. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jeder Mensch ist ein Sünder, niemand kann zu Gott kommen. Niemand hat auch nur ansatzweise irgendetwas verdient, irgendwas Gutes von Gott zu bekommen. Weder du, noch ich, noch irgendjemand anderes. Und das müssen wir erstens erkennen und zweitens akzeptieren. Und wir brauchen die Überzeugung, dass dieser Lebenswandel falsch ist. Aber dass ich selbst daran auch nichts ändern kann. Denn nur Gott allein kann uns die Kraft geben dafür. Und nur Gott allein kann uns die Kraft dafür geben, das zu ändern. Wir müssen Jesus als unseren Retter unser Leben übergeben. Seinen Willen zu unserem Willen machen. Unser gesamtes Denken und Sein und Handeln umkrempeln. Das nennt man dann Bekehrung und Nachfolge. Das ist es, was Jesus von uns verlangt, wenn er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann und nur dann nimmt uns Gott als seine Kinder auf und vergibt uns unsere Schulden. Schulden, die wir nie hätten bezahlen können. Die Jesus für uns bezahlt hat durch seinen Tod am Kreuz. Und der Kreuzestod ist eine der schlimmsten Foltermethoden, die sich die Menschen überlegt haben. Das hat Jesus für uns auf sich genommen. Und das ist es auch, an das wir uns regelmäßig beim Abendmahl erinnern, was wir auch heute wieder machen wollen. Dieses Abendmahl wurde uns von Jesus gegeben, damit wir uns regelmäßig daran erinnern, was er für uns getan hat und dass er uns vergeben hat damit. Dazu möchte ich nochmal Psalm 32, Vers 5 lesen. Psalm 32, der Vers 5. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Aber bei dieser Vergebung hört das Vaterunser nicht auf. Ich wiederhole nochmal die Aussage aus Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Im ersten Teil geht es ganz konkret um die Bitte, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Aber im zweiten Teil folgt eine Bedingung, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Oder auch, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, wie es die Schlachterübersetzung sagt. Beides meint aber genau dasselbe. Aber eines möchte ich schon mal vorweg sagen. Jesus erfindet hier keine neue Bedingung, keine zweite Bedingung für die Vergebung. Weiterhin bleibt das Einzige, was Jesus uns sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, also die Nachfolge. Was hier wie eine Bedingung aussieht, dass wir unsere Schulden vergeben sollen, ist vielmehr eine der Folgen echter Nachfolge. Denn echte Nachfolge hat Konsequenzen in unserem Leben. Wir ändern ja unser Leben und dann ist das eine der Folgen. Und wenn diese Folge der Nachfolge nicht existiert bei jemandem, was sagt das dann über seine Nachfolge aus? Auf diese Frage möchte ich jetzt bewusst nicht näher eingehen, sondern ich möchte darauf eingehen, was genau der Zusatz oder diese Aussage, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, bedeutet und wie wir das in unserem Leben umsetzen sollten. Einen wichtigen Vers dazu lesen wir auch in Kolosser 3, Vers 13. Das haben wir vorhin auch schon von Jörg gehört, den Vers. Kolosser 3, der Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir dürfen nicht nur die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen, sondern sollen ebenso auch uns gegenseitig vergeben. Und ich glaube, jedem sollte klar sein, warum das nötig ist. Sobald Menschen zusammenkommen, entstehen auch Probleme. So sei es in der eigenen Familie, in der Schule, auf der Arbeit, bei Freizeitaktivitäten, in der Gemeinde, selbst beim Einkaufen. Überall können zwischenmenschliche Probleme entstehen. Und je unterschiedlicher Menschen sind, desto schneller passiert das. Eine Sache sollte uns bewusst sein: Niemand kann es von sich behaupten, keine Probleme zu verursachen. Jeder kommt früher oder später in die Situation, wo er die Hauptschuld an irgendeinem Problem trägt. Die Folgen von so etwas können von einem missgünstigen Blick bis hin zu Mord und Totschlag führen. Zum Beispiel führt die polizeiliche Kriminalstatistik für Deutschland, die das BKA Bundeskriminalamt herausgibt, für 2023 fast 240.000 Fälle von Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung und fast 3.000 Fälle von Mord und Totschlag. Vor dem Hintergrund sollte jedem klar sein, warum uns Gott dazu auffordert in seinem Wort, einander zu vergeben. Allerdings sehen wir in dem vorhin gelesenen Vers, in Kolosser 3 auch, dass wir keine Bedingungen stellen dürfen, damit wir jemandem vergeben. Da steht einfach, vergebt euch gegenseitig. Punkt. Quasi. Mit Bedingungen wollen wir nämlich erreichen, dass sich der andere die Vergebung erst verdienen muss. Und Bedingungen stellen wir sehr gerne. Selbst so etwas scheinbar Selbstverständliches wie, er muss sich aber erst entschuldigen, ist schon eine Bedingung. Nur wenn er sich entschuldigt, dann bin ich bereit zu vergeben. Aber das ist eine Bedingung, die zusätzlich auch noch davon ausgeht, dass wir selbst absolut schuldfrei sind. Wir haben nichts damit zu tun, der andere ist komplett schuld und ich bin der Gute. Aber seien wir mal ehrlich, meistens ist das doch gar nicht so einseitig. Meistens beruht das doch irgendwie auf Zweiseitigkeit, irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme. Und wie oft verlangen wir Entschuldigungen in Situationen, die einfach auf Missverständnissen beruhen? Aber, wenden jetzt vielleicht manche ein, der Vers aus Kolosser sagt doch, wir sollen so vergeben, wie unser Herr, also Gott, uns vergeben hat. Und Gott verlangt von uns doch auch, dass wir erst Buße tun. Das könnte man jetzt schnell einwenden, aber das Argument zählt nicht, das kann man schnell entkräften. Denn Jesus ist schon vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen. Vor 2000 Jahren hat er für deine Schuld bezahlt, bevor du auch geboren wurdest, bevor du auch nur ansatzweise geboren wurdest. Und Gott hat auch nichts unversucht gelassen, um uns vergeben zu können. Ja, selbst die Buße, die wir tun sollen, die wir tun müssen, können wir gar nicht von uns aus tun. Das können wir nur tun, weil Gott uns im Voraus dazu befähigt, Buße zu tun. Durch seinen Heiligen Geist. Also bei der Buße und Vergebung ist Gott der Erste, der handelt, nicht wir. Und deswegen glaube ich, dass niemand von uns irgendwie argumentieren kann, dass jemand für uns, für die Vergebung, Bedingungen stellen kann. Also dass wir Bedingungen stellen können, dass wir jemand anderen vergeben. Selbst eine einfache kleine Entschuldigung darf keine Bedingung sein. Gott hat auch keine Bedingung dafür gestellt, dass er ans Kreuz gegangen ist. Er hat das einfach gemacht. Das ist natürlich jetzt kein Freifahrtschein für die einen Fehler gemacht haben. Wenn ich mir einem Fehler bewusst bin, muss ich mich natürlich auch bei der Person oder den Personen, denen ich geschadet habe, entschuldigen. Keine Frage. Aber vielleicht bin ich mir einer Schuld ja überhaupt nicht bewusst. Vielleicht war es ein Missverständnis, vielleicht ist es irgendwie passiert und ich habe das nicht gemerkt. Und deswegen sagt das Vaterunser auch nicht, und vergib uns unsere Schulden, wie auch andere mir vergeben haben, sondern vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Aber vergessen wir nicht, dass der Vers aus Kolosser auch sagt, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen. Zu einem Gegenseitigen gehören immer zwei Personen. Dabei geht es darum, ein Thema zu klären. Denn wenn ich jemandem einfach ein "Ich vergebe dir" in den Kopf werfe, ist damit noch gar nichts geklärt. Und vielleicht wird die Situation dadurch noch schlimmer. Wir müssen das Gespräch suchen und wir müssen versuchen, das Thema wirklich zu klären. Aber vergesst bitte auch nicht, wir dürfen Vergebung nicht an Bedingungen knüpfen. Nicht im Gespräch, ja, ich vergebe dir, aber. Kein Aber. Wenn die andere Person sich strikt weigert, ein Fehlverhalten einzugestehen, und das kommt vor, dann haben wir trotzdem nicht das Recht, böse auf die Person zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht dazu kommt, dass ich jemandem Vergebung aussprechen kann, also wirklich mit Worten sagen kann, ich vergebe dir, so muss ich diese Vergebung doch im Herzen tragen. Und dazu will ich einen Vers aus Matthäus lesen. Matthäus 5, die Verse 23 und 24. Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe dar. Jesus selbst macht hier deutlich, dass es nicht nur die Aufgabe des Schuldigen ist, um Vergebung zu bitten, sondern besonders die Aufgabe des Geschädigten, sage ich jetzt mal, in die Klärung zu gehen. Ich habe schon Aussagen gehört wie, ich mache gar nichts, bis der andere auf mich zugeht. Der hat doch den Fehler gemacht. Aber das ist falsch. Das ist nicht nur falsch, sondern vor dem Hintergrund dieser Matthäusstelle ist das Sünde. Wenn man so handelt. Stellt euch mal vor, Gott hätte uns gegenüber so gehandelt. Ich vergebe euch nur, ich gehe nur ans Kreuz, wenn ihr euch auch erst bei mir entschuldigt. Dann würde niemand gerettet werden. Niemand. Du nicht, ich nicht, sonst keiner hätte irgendeine Chance auf das kleinste bisschen Vergebung. Wir würden allesamt in die Hölle wandern. Aber Gott ist nicht so. Und wir dürfen auch nicht so sein. Wenn jemand anderes uns gegenüber einen Fehler macht, dann müssen wir die Ersten sein, die das Thema klären wollen. Und Geschwister, ich weiß ganz genau, dass das nicht einfach ist. Das, wenn ich jetzt euch hier so sage, dann ist ganz einfach, das zu sagen, aber das danach zu handeln, ist eine ganz andere Geschichte, das weiß ich. Das kann richtig schwer sein. In meiner Schulzeit hatte ich einige Klassenkameraden, die sich mir gegenüber jahrelang, sagen wir mal, nicht nett verhalten haben. Und in den Jahren danach war ich dann auch eher böse gesinnt. Ich war ziemlich sauer auf die. Allerdings hat mir Gott irgendwann bewusst gemacht, dass ich auch denen vergeben muss. Der erste Schritt in diesem Prozess ist es, bewusst zu sagen, dass ich vergeben will. Ich muss überhaupt erstmal die Bereitschaft haben, zu vergeben. Das muss der erste Schritt sein. Leider sind wir Menschen aber oft sehr emotional in solchen Dingen und verweigern jegliches klares Denken. Das ist menschlich, aber das macht es ja nicht besser. Gott kann mit unserem emotionalen Handeln allerdings nicht sonderlich viel anfangen. Echte Nachfolge basiert ja schließlich auch nicht auf Emotionen, sondern auf klarem Denken, auf einer bewussten Entscheidung. Und so musste auch ich damals, was heißt damals, so musste ich auch einmal den klaren Beschluss fassen, dass ich meinen ehemaligen Klassenkameraden vergeben muss und vergeben will. Nicht, weil ich das von mir aus will, sondern weil mein Gott das von mir verlangt. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Denn das eine ist es, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja, ich will vergeben. Aber etwas anderes ist es, diese Entscheidung auch zu leben. Denn ich hatte mich zwar dafür entschieden, ihnen zu vergeben. Aber jedes Mal, wenn ich an diese Schulzeit, an diese Situationen zurückgedacht habe, kam in mir dieser Groll wieder hoch, diese Bosheit. Was haben die getan? Was soll das? Was sind das für Menschen? Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass da keine Vergebung war, dass ich noch nicht vergeben hatte. Kennst du das? Du willst vergeben, aber wenn du daran denkst, an diese Situation, dann hast du keine Ruhe, hast keinen Frieden. Irgendwie, das kocht immer wieder hoch in dir. Du regst dich immer wieder darüber auf. Du hast keinen Frieden damit und es stört dich immer wieder. Dazu möchte ich uns noch etwas aus den Sprüchen lesen. Sprüche 17, der Vers 9. Sprüche 17, Vers 9. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Ihr kennt das sicherlich, wenn eine Person einfach keine Ruhe gibt in Bezug auf eine bestimmte Situation. Eigentlich ist das Thema ja schon längst geklärt, aber nein, es wird immer wieder und immer wieder und immer wieder aufgefrischt und aufgetischt. Das hat nichts mit Vergebung zu tun. In so einer Situation gibt es keine Vergebung. Wer sagt, er habe vergeben, aber gleichzeitig so handelt, der ist nicht weniger als scheinheilig. Vielleicht bildet man sich selbst ein, ich hätte vergeben, aber das stimmt nicht. Sowas dürfen wir in unserem Leben nicht zulassen. Und da sind wir auch alle dann aufgefordert, so jemanden zu ermahnen, hey, guck mal, wie du handelst, das ist nicht richtig. Denn mit so einem Handeln machen wir das alles noch schlimmer und wir machen uns selbst zum Hauptschuldigen. Aber was soll ich denn jetzt machen, wenn ich irgendwie keinen Frieden mit einer Situation schließen kann? Ich hatte damit in Bezug auf meine ehemaligen Klassenkameraden auch jahrelang Probleme. Jahrelang war immer dieser Groll in mir, obwohl ich vergeben wollte. Jahrelang wollte ich vergeben, aber ich habe gemerkt, dass das nur in meinem Kopf war und nicht in meinem Herzen war. Mein Unterbewusstsein hat das Thema immer wieder rausgeholt. Hat mir Ärger gemacht. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe gebetet und noch mehr gebetet und noch mehr gebetet. Ich habe jahrelang gebetet. Bete zu Gott, dass er dir die Kraft und Weisheit gibt, zu vergeben. Nur in der Vergebung können wir Frieden und Ruhe haben. Wir können so viele Gespräche führen, wie wir wollen. Aber wenn wir keine Vergebung im Herzen haben, wirklich in unserem tiefsten Inneren, dann werden wir niemals Frieden haben. Niemals. Und selbst wenn wir nie eine Gelegenheit haben, eine Sache zu klären, so können wir doch Frieden damit haben. Ich habe von den ehemaligen Klassenkameraden seit 9 Jahren niemanden mehr gesehen und schon gar keine Gespräche führen können. Aber trotzdem darf ich jetzt Frieden haben. Ich bin froh, dass ich diese Predigt hier nicht vor einem Jahr halten musste, denn dann hätte ich das noch nicht sagen können. Aber jetzt kann ich bezeugen, von ganzem Herzen, dass es absolut möglich ist, allein mit Gottes Kraft und Gnade anderen zu vergeben und Frieden und Ruhe im Herzen zu haben. Und deswegen, Geschwister, lasst uns bei dieser Bitte im Vaterunser nicht einfach die zweite Hälfte ignorieren. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Auch wenn wir hier eine Bitte an Gott richten, ist es doch vielmehr eine Ermahnung an uns selbst. Ja, wir haben zuerst die Erinnerung an Jesu Opfer, am Tod, Opfertod am Kreuz und unsere Unfähigkeit, etwas zu unserer Rettung beizutragen. Aber insbesondere haben wir hier die Ermahnung an uns selbst, dass wir die göttliche Pflicht haben, unseren Mitmenschen zu vergeben, bedingungslos zu vergeben. Nur so können wir im Frieden mit Gott und im Frieden mit unseren Mitmenschen leben. Sowohl außerhalb der Gemeinde als auch innerhalb der Gemeinde. Ich schließe die Predigt mit Epheser 4, Vers 31 bis 5, Vers 2. Epheser 4, Vers 31 bis 5, Vers 2. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Amen.